Ja, jetzt in Lektion 6 wollen wir weiter mit diesem Hauptbegriff Grundlagen der Schriftauslegung fortfahren und mit diesem Unterbegriff der Aufbau einer Predigt weitermachen. Der Aufbau einer Predigt. Wir haben in der letzten Lektion gelernt, was Hermeneutik und auch was Exegese ist. Und zudem haben wir gelernt, welche hermeneutischen Methoden es zu beachten gilt, um eine saubere Exegese zu erarbeiten, eine saubere Auslegung zu erarbeiten. Und wir haben auch gesehen, welche Werkzeuge wir dazu verwenden können. Nachdem wir uns diese Mühe gemacht haben, wollen wir in dieser Lektion nun den Fokus auf den Aufbau einer Predigt legen. Also worauf musst du achten, um eine Predigt zu schreiben? Du kannst eine exzellente Hermeneutik haben, du kannst eine saubere Exegese betreiben, doch wenn deine Predigt unstrukturiert ist, wird dir all das nichts nützen. Dir wird deine Hermeneutik, deine Exegese nichts nützen, wenn du es nicht schaffst, einen guten Aufbau einer Predigt auszuarbeiten. Es ist wie ein vorzügliches Essen, das ein Meisterkoch vorbereitet. Also er kann das Essen auf einzigartige Weise vorbereiten in der Küche, aber völlig lieblos und unappetitlich servieren. Du kannst deinen Magen damit sättigen, aber weil das Auge mit isst, wird es dir nicht sonderlich gefallen. Genauso auch die Predigt. Du kannst eine saubere Exegese in deinem Studierzimmer machen, aber du kannst es so unappetitlich servieren, dass es den Zuhörern nicht gefallen wird. Und deswegen müssen wir ein guter Meisterkoch sein, der nicht nur gut kochen kann, sondern auch gut servieren kann. Und dazu soll diese sechste Lektion dienen, der Aufbau einer Predigt. Und dabei möchte ich auf vier Aspekte eingehen, die essentiell für einen guten Aufbau sind. Erstens Logik und Struktur der Predigt. Dann zweitens will ich näher auf die Gliederung der Predigt eingehen. Im dritten Punkt will ich auf die Proposition der Predigt eingehen. Dort werde ich auch ein bisschen mehr erklären, was die Proposition ist. Und dann viertens Einleitung, Hauptteil und Schluss der Predigt. Also hier will ich wirklich auf die einzelnen Elemente der Predigt eingehen, worauf es hier zu achten gilt und was dir dabei helfen kann, den Aufbau einer Predigt gut niederzuschreiben. Lass uns zum ersten Punkt kommen, Logik und Struktur der Predigt. Deine Predigt, wie wir es schon gehört haben, sie muss logisch sein, sie muss eine gewisse Struktur haben. Wenn du also deine Predigt schreibst und sie vorbereitest, musst du darauf achten, dass sie logisch ist. Das heißt, sie muss eine Einleitung haben, die zum Thema hinführt, sie muss eine Gliederung haben, die aus dem Text kommt, sie muss einen Hauptteil haben, in dem du die einzelnen Gliederungspunkte dann auch behandelst und sie muss einen abgerundeten Schluss haben. Kurz gesagt, deine Predigt muss einen logischen und strukturierten Aufbau haben. Und in diesem Punkt möchte ich zunächst auf die Notwendigkeit und dann zweitens auf Gründe für einen logischen Aufbau einer Predigt eingehen. Also wieso ist es überhaupt notwendig und welche Gründe gibt es dafür? Erstens die Notwendigkeit für einen logischen Aufbau deiner Predigt. Ich möchte zwei wesentliche Aspekte nennen, wieso unsere Predigt einen logischen und strukturierten Aufbau haben muss. Der erste Aspekt ist, Gott ist ein Gott der Ordnung. Deswegen müssen auch unsere Predigten geordnet sein. Dass Gott ein Gott der Ordnung ist, wird in allen Bereichen der Schöpfung sichtbar. Ob es die Mathematik ist, ob es die Physik ist, ob es die Chemie ist, ob es die Biologie ist, in allen Bereichen der Schöpfung sehen wir eine gewisse Ordnung, eine Schöpfungsordnung. Wieso? Weil der Gott, der alles erschaffen hat, ein Gott der Ordnung ist. Die gesamte Schöpfung spiegelt diesen Charakterzug Gottes wider. Paulus schreibt als Beispiel zu den Korinthern, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens wie in allen Versammlungen der Heiligen. 1. Korinther 14, Vers 33. Und im Kontext geht es darum, dass Paulus die Korinther ermahnen muss, weil ihre Gottesdienste zum Teil sehr chaotisch und unordentlich durchgeführt wurden. Er ermahnt sie in diesem Kapitel, dass sie darauf achten sollen, dass ihre Gottesdienste ordentlich, strukturiert und geordnet ablaufen sollen. Und die Begründung für diese Aufforderung liegt in Gott selbst, in seinem Wesen. Wieso sollen unsere Gottesdienste geordnet sein? Weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Die Predigt ist ein wesentlicher Teil des Gottesdienstes. Und in der Predigt predigen wir über Gott. Das heißt, die Predigt muss das Wesen Gottes widerspiegeln. Und wenn Gott ein Gott der Ordnung ist, dann sollte deine und meine Predigt auch geordnet und logisch und strukturiert sein. Das ist also der erste Aspekt, wieso es notwendig ist, dass unsere Predigten logisch und strukturiert sind. Sie muss das Wesen Gottes widerspiegeln. Aber ein zweiter Aspekt ist, weil der Mensch als logisches Wesen geschaffen wurde. Weil der Mensch als logisches Wesen geschaffen wurde. Deswegen ist es notwendig, dass auch unsere Predigten logisch und strukturiert sind. Die Schrift lehrt uns, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. 1. Mose 1, Vers 27. Weil Gott ein Gott der Ordnung ist und der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wurde, ist auch der Mensch ein Mensch der Ordnung. Ein Mensch, der Logik und Struktur in seinem Leben braucht. Wenn um ihn herum alles ordentlich und strukturiert geschaffen wurde und er selbst auch ordentlich und strukturiert geschaffen wurde, braucht er Logik und Struktur in seinem Leben und auch in der Predigt. Robert Dubney schreibt hierzu Folgendes. Entsprechend erkennen wir, dass es ein ursprüngliches Bedürfnis des menschlichen Geistes ist, in dem, was er wahrnimmt, Ordnung zu finden. Ein Haufen aus Steinen und Holz ist noch kein Bauwerk, sondern lediglich eine formlose Ansammlung von Trümmern. Eine Mischung aus leuchtenden Edelsteinen ergibt kein Mosaik, sondern bleibt ein Haufen von Kieseln. Und je bunter ihre Farben sind, desto verworrener und dunkler erscheint das Ganze. Eine Menschenmenge ist noch keine Armee. Selbst die Atome des gewaltigen Universums wären ohne ordnende Verbindung nichts weiter als eine ungeheure Staubwolke. Haben nicht Dichter aller Zeiten im Chaos das eindrücklichste Bild für das Abstoßende und Unheimliche der Materie gefunden? Also allein diese Bilder machen schon deutlich, selbst für uns Menschen, wenn wir Ordnung und Struktur sehen, erfreut es unser Herz. Aber wenn wir nur einen Haufen von Steinen und Holz sehen oder von irgendwelchen formlosen Edelsteinen oder sowas, dann erfreut es uns nicht. Ordnung, Struktur braucht der Mensch. Chaos ist für den Menschen abstoßend. Und deswegen ist es notwendig, dass auch unsere Predigt Struktur hat. Wenn unsere Predigt ein Haufen von zusammengewürfelten Sätzen ist, dann wird es den Zuhörer nicht erfreuen, weil er Logik braucht. Das ist also die Notwendigkeit für eine Logik und Struktur in der Predigt. Lass uns als zweites Gründe nennen, wieso eine Predigt einen logischen Aufbau haben soll. Wieso soll sie denn neben dem, dass Gott logisch, dass Gott ein Ort, Gott der Ordnung ist und dass der Mensch in seinem Bild geschaffen ist, wieso ist es gut, dass eine Predigt logisch aufgebaut ist? Auch hier zwei Gründe. Erstens, es ist hilfreich für den Prediger. Es ist hilfreich für den Prediger. Ein logischer Aufbau und eine geordnete Struktur in deiner Predigt wird dir selbst helfen, dich in deiner Predigt zu orientieren und zurechtzufinden. Ein logischer Aufbau wird dem Prediger selbst helfen, nicht abzuschweifen, nicht irgendwo verworren, wo bin ich jetzt eigentlich beim Text, sondern du hast eine Ordnung, du hast eine Struktur, du kannst dich daran festhangeln. Ohne eine Karte wird ein Wanderer die Orientierung verlieren auf seinem Weg. Ohne Ordnung wirst du die Orientierung verlieren in deiner Predigt. Und Spurgeon sagt hierzu, Brüder, wir sollten einen klaren, verständlichen Stil pflegen. Wenn ein Mensch es nicht vermag, mir deutlich zu machen, was er sagen will, dann liegt es meist daran, dass er selbst nicht genau, was er meint. Genau weiß, was er meint. Also wir müssen wissen, was wir meinen. Wir müssen wissen, wo wir sind, dass wir uns nicht verlieren. Ich denke, die meisten von euch haben es erlebt. Mir ist es einmal passiert, dass mein iPad nicht mitgemacht hat bei der Predigt. Und zu meiner Überraschung konnte ich diese Predigt ohne Skript genau nach meinem Skript halten. Und ich kann hier nur zwei Aspekte als Begründung anführen. Und zwar erstens, weil der Heilige Geist mir geholfen hat. Und zweitens, weil ich eine Struktur hatte. Ich wusste, welche Punkte ich behandeln will, wieso ich saß zuvor mehrere Tage, mehrere Stunden dran, habe den Text studiert, habe den Text versucht, logisch und strukturiert aufzubauen. Und das hat mir enorm geholfen, zu predigen. Also du als Prediger selbst brauchst Logik und Struktur, damit du dich nicht verlierst in deiner Predigt. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, es ist hilfreich für die Zuhörer. Es ist hilfreich für die Zuhörer. Unsere Predigt muss so aufgebaut sein, dass unsere Zuhörer nachvollziehen können, was wir sagen, woher das kommt, was wir sagen und wieso wir es sagen. Unsere Predigten dürfen unsere Zuhörer nicht verwirren, sondern sie sollten ihnen helfen, den Bibeltext zu verstehen. Es ist absolut gnadenlos und total zerstörerisch für unsere Zuhörer, wenn wir zu ihnen predigen und sie sind die ganze Zeit verwirrt. Wo ist er denn? Woher hat er denn jetzt diese Wahrheit? Wo sind wir denn eigentlich gerade? Es ist total gnadenlos. Wir müssen wirklich auf unsere Zuhörer eingehen, um das Wohl unserer Zuhörer, weil sie hören uns doch zu. Sie schenken uns ihre Ohren. Für sie sollten wir darauf achten, dass unsere Predigt ordentlich und strukturiert ist. Wir kennen diese Begebenheit. Ich hole sie immer wieder neu rein. Über Esra, über diesen Priester, er ist uns hier ein Vorbild. Wir lesen in Nehemia 8, Vers 8 über Esra und die Priester, dass sie in dem Buch, in dem Gesetz Gottes lasen, deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Also sie haben nicht nur gelesen, sondern sie haben den Sinn in so einer Weise erklärt, dass man das Gelesene verstand, die Zuhörer haben es verstanden. Was ist die Reaktion auf diesen logischen Aufbau gewesen? Vers 12, und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile zu senden und ein großes Freudenfest zu begehen. Wieso? Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Sie hatten sie verstanden. Wenn unsere Leute nach unserer Predigt rausgehen und sagen, ich habe gar nichts verstanden. Also ich habe heute gar nichts verstanden. Dann liegt es wahrscheinlich daran, nicht immer, aber höchstwahrscheinlich, dass der Prediger selber nicht verstand, was er sagen wollte. Dass es keine Ordnung, keine Logik, keine Struktur in der Predigt gab. Und so müssen wir nach dem Vorbild von Esra handeln. Wir müssen das Gesetz Gottes lesen und wir müssen es erklären, sodass man das Gelesene versteht und dass die Leute rausgehen und wissen, das hat der Prediger gesagt, aber nicht nur, was hat der Prediger gesagt, sondern was hat Gottes Wort nun von mir für Handlungen gefordert. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß jetzt, was ich tun soll. Und deswegen, das sind die Gründe, wieso unsere Predigt eine Logik und Struktur braucht. Ich hoffe, dass das hilfreich für uns war, weil ich kann einfach sagen, hey, ihr müsst darauf achten, dass eure Predigten gegliedert sind. Aber wenn wir nicht genau wissen, wieso, weshalb, warum, dann können wir es vielleicht machen, aber so macht es Sinn, oder? Gott ist ein Gott der Ordnung, wir brauchen es für uns selbst, die Zuhörer brauchen es und deswegen bemühen wir uns, ich sitze bei mir im Zimmer für mich, für Gott und für die Zuhörer so lange, bis ich wirklich selbst zufrieden bin und sagen kann, diese Struktur, die macht Sinn, die ist logisch, die ist verständlich für mich und wenn sie für mich verständlich ist, dann wird sie ganz bestimmt auch für die Leute da draußen verständlich sein. Also das ist wiederum die Grundlage gewesen, Logik und Struktur in deiner Predigt. Nachdem wir dies getan haben, möchten wir zum zweiten Punkt kommen und über die Gliederung der Predigt sprechen. Die Gliederung der Predigt. Die Gliederung in der Predigt sind sozusagen die Eckpfeiler, an der du dich und an der die Zuhörer sich orientieren können während der Predigt. Sie helfen dem Prediger, sie helfen dem Zuhörer, zu sehen, wo sind wir gerade, wo befinden wir uns gerade auf dem Weg. Sie helfen dabei, den Bibeltext verständlicher zu machen, nachvollziehbarer und greifbarer zu machen. Und so möchte ich an dieser Stelle einige wichtige Hinweise geben, die du bei einer Gliederung beachten solltest, die dir dabei helfen sollen, wie du eine Gliederung erstellen kannst und worauf du achten solltest. Das Erste ist, und das Wichtigste, deine Gliederung muss aus dem Text kommen. Sie muss aus dem Text kommen. Sie darf nicht von dir in den Text gelegt werden, sie muss aus dem Text herausgeholt werden. Egal, ob es ein Vers ist oder ein längerer Abschnitt, über den du predigst, arbeite deine Gliederung aus dem Text heraus. Ob es ein kleiner Vers ist, ob es vielleicht nur drei Worte sind, auch dort kannst du schon eine Gliederung rausholen, oder ob es ein Abschnitt ist von 15 Versen, spielt keine Rolle. Die Gliederung muss aus dem Text herauskommen. Und das bedeutet, du musst die Syntax beachten, also die Wörter, die, wie sie zueinander im Verhältnis stehen. Du musst den Satzbau eines Verses oder eines Textes betrachten und damit vertraut werden, wie wir auch schon in der letzten Lektion gelernt haben. Und denke auch daran, dass Gott Menschen gebraucht hat, getrieben durch den Heiligen Geist, sein Wort aufzuschreiben. Und weil Gott ein Gott der Ordnung ist und der Heilige Geist, die dritte Person unseres dreieinigen Gottes ist, hat er darauf geachtet, dass sein Wort auch geordnet aufgeschrieben worden ist. Das ist erstaunlich. Du wirst aus jedem Text eine geordnete Gliederung herausarbeiten können, weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Und deswegen musst du verstehen, was der Gedanke Gottes, des Heiligen Geistes war, als er diesen Text inspirierte. Und dann kannst du diesen Gedanken des Heiligen Geistes herausarbeiten und strukturieren und gliedern. Also, und das ist manchmal ganz schön mühsam. Aber diese Arbeit ist der Mühe wert. Sitze und versuche, den Text zu gliedern. Zweitens, mach aus der Gliederung kein Gesetz. Ist auch wichtig, ja. Manche sagen, wenn eine Predigt aus weniger oder mehr als drei Punkten besteht, ist es keine biblische Predigt. dem würde ich widersprechen. Wir sollten kein Gesetz, und natürlich irgendwie, keine Ahnung wieso auch immer, aber kommt es oft zu drei Punkten. Es ist halt irgendwie so. Gott ist ein dreieiniger Gott. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Nein. Aber wir sollten kein Gesetz daraus machen. Manchmal gibt es nur zwei Punkte, manchmal gibt es vier Punkte, manchmal gibt es sechs Punkte. Wie viele Punkte auch immer es gibt, die Punkte müssen aus dem Text kommen. Sie müssen aus dem Text kommen. Und wenn der Text dir sechs Punkte hergibt, dann predige sechs Punkte. Wenn der Text dir nur einen Punkt hergibt, dann predige ein oder zwei Punkte. Mach kein Gesetz daraus. Martin Lloyd-Jones' Worte sind hier wichtig, der Folgendes sagte. Manche Prediger sind in dieser Hinsicht absolute Sklaven. Ihrer Meinung nach darf man drei Gliederungspunkte, und zwar nur drei. Wenn man weniger als drei Punkte hat, dann ist man ein schlechter Prediger. Wenn man mehr als drei Punkte hat, dann ist man ein genauso schlechter Prediger. Dies ist natürlich absolut lächerlich, aber es ist erstaunlich zu bemerken, wie leicht man Gewohnheiten verfällt und Sklave einer Tradition wird. Ja, wir sollten keine Sklaven werden, sondern wir sollten dem Geist Gottes Raum geben und seinem Wort die Möglichkeit geben, uns zu zeigen, wie viele Punkte wir dort rausholen können. Drittens, deine Predigt muss logisch gegliedert sein. Also sie muss nicht nur aus dem Text kommen, sondern sie muss wirklich logisch sein. Sie muss logisch herausfließen. Und damit meine ich, dass deine Predigt für die Zuhörer nachvollziehbar gegliedert sein muss, ja. Deine Leute oder die Leute, die dir zuhören, sie dürfen nicht während der Predigt da sitzen und denken und sich die Frage stellen, wie kommt er denn auf diese Gliederung? Da wäre ich ja niemals selber drauf gekommen. Es ist ja total verschachtelt. Vielmehr müssen sie dran sitzen und denken, wow, das ist ja so einfach. Da hätte ich ja selber drauf kommen können. Wenn du das schaffst in deinen Zuhörern, dann ist es perfekt. Wenn es so einfach und so simpel ist, dass man sich denkt, das macht total Sinn. Versuch also nicht verschachtelt oder irgendwie ganz kompliziert irgendwie an den Text heranzugehen, sondern so simpel und so logisch wie möglich. Und das führt uns zum vierten Punkt. Deine Predigt muss einfach gegliedert sein. Sie muss einfach gegliedert sein. Damit meine ich, sie muss nicht nur logisch sein, sondern auch die Punkte, wie du sie benennst, sollten einfach sein. Sie sollten nicht ewig lange Sätze sein, sie sollten nicht ewig lang verschachtelt sein, die Gliederungspunkte, sondern sie sollten so einfach sein, dass die Zuhörer sich diese Punkte einprägen können. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einer Predigt von mir selbst. Wenn du als Beispiel über die Verleugnung von Petrus predigst, aus Markus 14, die Verse 66 bis 67, dann kannst du folgende drei Punkte nehmen. Die Umstände der Verleugnung, der Umfang der Verleugnung, die Reaktion auf die Verleugnung. Also versucht die Gliederungspunkte, das klappt nicht immer, aber versucht, dass diese Punkte alle irgendwie entweder gleich beginnen oder gleich enden oder irgendwie ähnliche Formulierungen haben und dass sie logisch sind aus dem Text und einfach sind für die Zuhörer, sich das zu merken. Also versucht da nicht irgendwie unter was zu erstellen und unfassbar herrliche, aber komplizierte Überschriften oder Begliederungspunkte zu wählen, sondern so simpel, so einfach wie möglich. Und dann ein weiterer Punkt, trage deine Gliederungspunkte klar und deutlich vor. Ist auch enorm hilfreich. Muss nicht sein, aber was ich oft hilfreich finde, ist, dass die Gliederungspunkte bei der Einleitung kurz genannt werden, dass die Zuhörer wissen, okay, wie viele Punkte wird es geben und wie heißen denn diese Punkte? Und dann ist es nochmals hilfreich, immer wieder während der Predigt diese Punkte zu wiederholen. Bevor du auf diesen Punkt eingehst, zu sagen, jetzt kommen wir zu diesem Punkt und du nennst nochmal den Punkt und wenn du diesen Punkt dann abschließt, hilft es nochmal hilfreich, diesen Punkt zu nennen und zu sagen, zu welchem Punkt man jetzt kommt. Also einfach, dass diese Punkte immer wieder neu, klar und deutlich genannt werden. Das hilft dir und den Zuhörern, eine Orientierung zu haben. Und dann kommen wir zu einem letzten Punkt, was die Gliederung angeht. Achte auf saubere Übergänge zum nächsten Gliederungspunkt. Saubere Übergänge sind enorm wichtig. Ich habe, die meisten von euch waren schon bei mir, außer Björn. Das ist eine Schande, ich muss dich mal einladen. Aber ich habe ein altes Haus und ihr wisst, da gibt's Stufen. Zu jedem Zimmer gibt's Stufen. Total nervig, bis man sich daran gewöhnt hat. Aber am Anfang ist man immer wieder über diese Stufen gestolpert. Man ist von einem Zimmer ins andere Zimmer gestolpert. Und genau so ist es bei einer Gliederung. Wenn du keine sauberen Übergänge von einem Punkt zum anderen hast, dann stolperst du gefühlt in dieses nächste Zimmer rein mit deinen Zuhörern gemeinsam. Und die finden sich zwar in dem nächsten Zimmer wieder, aber müssen erstmal wieder klarkommen, wie sie dort überhaupt hingekommen sind. Und so ist es hilfreich, einen sauberen Übergang zu machen. Dabei empfiehlt es sich einfach ganz kurz zu wiederholen, diesen ersten oder diesen Punkt, den du gerade behandelt hast, zu wiederholen und zusammenzufassen und abzuschließen und den nächsten Punkt einzuleiten. Auch hier ein Beispiel über Matthäus 11, Vers 27, wo Jesus praktisch alle müden und mühseligen und beladen zu sich einlädt. Hat dich zum Beispiel in meiner Predigt, nachdem du im ersten Punkt über die Einladung selbst gesprochen hast, wo Jesus die Leute zu sich einlädt, in ihm zur Ruhe zu kommen, willst du dann zum zweiten Punkt übergehen, dann kannst du das folgendermaßen machen. Nachdem wir gesehen haben, wen Jesus zu sich einlädt, wollen wir im zweiten Punkt darauf eingehen, was die Voraussetzung ist, in Jesus zur Ruhe zu kommen. Ein einziger Satz reicht vollkommen aus, dann weiß man, alright, wir sind jetzt im nächsten Zimmer und dann nennst du diesen zweiten Punkt nochmal. Und dann hast du einen sauberen Übergang geschaffen. Auch hier kein Gesetz draus machen. Wie gesagt, es sind alles extreme Hilfen. Aber wenn es mal nicht so kommt, dann ist es auch kein Beinbruch. Aber das ist so mal ganz grob die Gliederung, wie man eine gute Gliederung aufbaut, worauf man achten sollte. Und ich denke, das wird hilfreich für euch sein. Nachdem wir uns mit der Gliederung beschäftigt haben, möchten wir im dritten Punkt auf die Proposition eingehen. Proposition. Nun, es ist ein Begriff, der vielleicht nicht sonderlich geläufig ist. Kommt vom Englischen oder auch vom Lateinischen Proposition. Was ist eine Proposition? Was ist eine Proposition? Die Proposition ist der zentrale Gedanke oder die Kernaussage, die in der Predigt entfaltet und begründet wird. Man kann eigentlich auch sagen, das Ziel. Die Proposition definiert und benennt das Ziel mit der Predigt. Gesundheit. Die Proposition beantwortet in gewisser Weise die Frage, was will ich in dieser Predigt sagen? Worauf will ich in dieser Predigt hinaus? Also die Proposition ist die Kernaussage, mit der du den Zuhörern das Ziel und die Richtung vorgibst, wo du hingehen willst mit ihnen. Und von dieser klaren Hauptaussage, von diesem Ziel aus, baust du dann in gewisser Weise auch deine Gliederungspunkte auf. Und für mich persönlich ist die Proposition eines der wichtigsten Elemente in der Einleitung und generell auch in der Predigt. Denn wenn ein Pilot sich in sein Flugzeug setzt, und das Ziel nicht kennt, dann wird es enorm gefährlich für den Piloten und für alle, die in seinem Flugzeug sitzen. Es wird ein ganz schön aufregender Flug. Keiner hat eine Ahnung, wohin geht's denn eigentlich? Genauso ist es mit der Predigt. Wenn du anfängst, eine Predigt zu halten, aber du sagst gar nicht, wohin es geht, du weißt selber gar nicht, wohin es geht, dann wird es ganz schön gefährlich für dich und für die Leute, die dir zuhören. Und deswegen ist es ganz wichtig, für dich selbst und für die Zuhörer das Ziel zu definieren, das Ziel anzugeben. Was willst du mit dieser Predigt erreichen? Was ist dein Anliegen mit dieser Predigt? Was willst du, dass die Leute verstehen mit deiner Predigt. Und wie gesagt, die Proposition hängt eng zusammen mit der Hauptaussage, mit der Überschrift und mit den Gliederungspunkten deiner Predigt. Haddon Robinson schreibt in seinem Buch über die Proposition oder über das Ziel: Eine Predigt ist nicht wie ein Böller, der abgefeuert wird, nur weil er Krach macht. Sie ist das Gewehr des Jägers. Bei jedem Schuss will er etwas treffen. Und dann erklärt er weiter: Wie legt der Prediger nun seine Ziele fest? Er tut das, indem er die Absicht aufdeckt, die hinter dem Bibeltext steht. Bei der Exegese stellt er sich die Frage: Warum hat der Autor dies geschrieben? Welche Auswirkungen erhoffte er sich bei seinen Lesern? Keiner der biblischen Autoren hat zur Feder gegriffen, nur um einige angemessene Bemerkungen zu einem religiösen Thema zu notieren. Jeder hat Auswirkungen im Leben von Menschen zum Ziel gehabt. Das ist das Ziel von uns. Wenn wir predigen, dann predigen wir mit einem Ziel. Wir wollen, dass bestimmte Dinge klar gemacht werden. Wir wollen, dass bestimmte Reaktionen hervorgerufen werden. Und diese Dinge, die wir bestreben, benennen wir in der Einleitung. Wir sagen unseren Leuten, was wir vorhaben mit dieser Predigt. Und dadurch wecken wir auch die Aufmerksamkeit und dadurch denken sie sich, okay, klingt interessant, klingt spannend, will ich zuhören. Oder klingt langweilig, ich schalte ab. Je nachdem. Lasst mich euch ganz kurz zwei Beispiele nennen, wie man das Ziel formuliert. Und dann möchte ich anschließend einige Aspekte nennen, die es da zu beachten gilt. Ich möchte ein Beispiel aus der Bibel selbst nehmen und dann ein Beispiel aus meiner eigenen Predigt. Das Beispiel aus der Bibel findet sich in Lukas 1, die Verse 1 bis 4. Moment, ist es Lukas oder Apostelgeschichte? Nee, es ist Lukas. Ja, es ist beides von Lukas, aber ja, das ist Lukas Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Dort schreibt Lukas Folgendes. Hört gut zu und vielleicht findet ihr selber das Ziel oder die Proposition von Lukas. Da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden, so wie es uns, die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Lukas verfolgt ein Ziel. Er schreibt an Theophilus. Und welches Ziel verfolgt er? Er erklärt ihm, okay, viele haben schon versucht, von dem Leben von Jesus einen Bericht darzustellen. Und so ist es auch mir gut erschienen, der Reihe nach alles aufzuschreiben. Weshalb? Was ist das Ziel? Damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also Theophilus liest es und was? Er weiß, wohin Lukas mit ihm gehen will. Das ganze Lukas-Evangelium soll dazu dienen, dass Theophilus und jeder von uns die Zuverlässigkeit der Dinge erkennt, in denen wir unterrichtet worden sind. Also hier haben wir ein Ziel, eine Proposition von Lukas selbst. Also die biblischen Autoren, die haben etwas verfolgt und wir sollten mit unseren Predigten auch etwas verfolgen und dieses Ziel sollten wir definieren. Lukas hat sofort am Anfang definiert, was er für ein Ziel hat, damit Theophilus wusste, worauf er hinaus will. Und so müssen auch wir in der Einleitung erklären, was behandeln wir heute? Lukas hat erklärt, was behandelt er? Das Leben von Jesus. Und welches Ziel verfolgt er damit? Damit er überzeugt ist von den Zuverlässigkeiten der Dinge. Wir erklären in der Einleitung, worum geht es in dieser Predigt? Und dann erklären wir auch das Ziel, wohin gehen wir mit dieser Predigt. Hier haben wir ein biblisches Beispiel dafür. Ich möchte euch ein persönliches Beispiel aus meiner Predigt geben, aus Matthäus 11, Vers 27, wo Jesus alle zu sich einlädt, die mühselig und beladen sind. Dort könntest du zum Beispiel das Ziel folgendermaßen formulieren. Mit diesen Versen lädt Jesus jeden von euch, der müde und beladen ist, zu sich ein, um dir eine bleibende und göttliche Ruhe zu schenken. Mein Ziel mit dieser Predigt ist es, dir aufzuzeigen, was diese Ruhe ist und wie du diese Ruhe empfängst. Und dann? Dieses Ziel möchte ich erreichen, indem ich auf folgende vier Elemente des Textes eingehe und dann nenne ich die Gliederungspunkte. Manchmal nenne ich das Ziel auch nach den Gliederungspunkten. Spielt keine Rolle. Hauptsache, ihr nennt das Ziel. Ihr erklärt euren Leuten, was ihr erreicht und wie ihr es erreichen wollt. Und dann sind die Leute auf dem Boot oder im Flugzeug und fliegen mit und sind irgendwo in Sicherheit. Also die Proposition, das Ziel ist schon ein sehr wesentlicher Teil der Predigt. Übrigens viele Rhetoriker, also wir werden in der nächsten Lektion auf die Rhetorik eingehen, aber das ist ein Teil der Rhetorik. Gute Redner verwenden diese Prinzipien, ja. Und so lasst uns, nachdem wir diese Beispiele der Proposition betrachtet haben, auf einige Aspekte bei der Formulierung der Proposition eingehen. Ich möchte hier 5 Aspekte nennen, ganz kurz. Kommuniziere die Proposition klar. Also achte darauf, dass du das Ziel in so einer Weise formulierst, dass alle wissen, worauf du hinaus willst. Ob es vor den Gliederungspunkten ist, ob es danach ist, wann auch immer du es sagst, kommuniziere es klar, dass jeder weiß, worauf du hinausgehen willst. Das zweite ist, kommuniziere die Proposition präzise. Das heißt, bring das Ziel mit wenigen Worten auf den Punkt. Auch hier keine verschachtelten Sätze, nicht irgendwie ein Hauptsatz und 4 Nebensätze, sondern versuch so kurz und so präzise mit klaren Worten, wie es nur geht, das Ziel zu definieren. Das führt uns zum nächsten Punkt. Kommuniziere die Proposition mit ausgewählten Worten. Das ist ganz hilfreich, dass du in deiner Proposition gewisse Worte verwendest, die hilfreich sind. Als Beispiel, vielleicht willst du über die Qualifikation eines Ältesten sprechen, dann kannst du die Proposition so formulieren: Wir werden uns nun 8 Qualifikationen anschauen, die uns zeigen, wie ein Ältester sein muss. Ah, okay, dann wissen wir erstens 8, zweitens Qualifikationen. Das sind 2 Begriffe, die sind schon enorm hilfreich. Kurz, präzise, ausgewählte Worte. Oder du willst über das Erlösungswerk von Jesus sprechen. Dann kannst du sagen, ich will euch nun 3 wichtige Facetten des Erlösungswerkes Christi zeigen. Ah, okay, dann weiß jeder schon, okay, das sind 3 Facetten, also Gesichter, Bilder oder Darstellungen über das Erlösungswerk von Christus. Oder du willst über den Heiligen Geist predigen. Dann kannst du sagen, ich will euch nun 3 vernachlässigte Wahrheiten über den Heiligen Geist zeigen. Also wähle bedachte Wörter aus, also ich sitze wirklich immer wieder dran und überlege mir, welche Wörter sind jetzt hier passend, um die Proposition zu benennen. Und ich habe euch auch im Anhang eine Liste mit hilfreichen Wörtern beigefügt. Diese Liste habe ich in meiner Bibelschule bekommen. Tatsächlich saß ich in den ersten Jahren meiner Predigtvorbereitung immer mit dieser Liste dran und habe geguckt, welche Wörter gibt's da, welche passen jetzt zu dem Inhalt, auf den ich eingehen will. Ganz hinten, glaube ich. Ist es nicht da? Okay, dann habe ich es wahrscheinlich nicht. Dann werde ich es in die Gruppe nochmal reinschicken. Sorry. Aber diese Begriffe, die werden euch wirklich helfen, gute Propositionen niederschreiben zu können. Dann aber auch, viertens, kommuniziere die Proposition überzeugend. Also du musst in so einer Weise die Proposition vermitteln, dass die Leute verstehen, ich muss hier zuhören. Das ist wichtig für mich. Das heißt, du musst selbst überzeugt sein, dass das, was du jetzt vermitteln willst, wichtig ist. In so einer Weise musst du das auch zu den Leuten bringen, dass auch sie überzeugt sind davon. Und das führt uns automatisch zum letzten Punkt. Kommuniziere die Proposition auch interessant. Interessant. Du musst das Interesse, du musst die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer dadurch wecken, indem du mit Spannung deinen Zuhörern diese Proposition interessant vermittelst. Wenn das Ziel der Predigt uninteressant ist, wirst du deine Zuhörer spätestens dann verloren haben, wenn du das Ziel formulierst. Wenn sie sich denken, okay, das ist ja total, also hätte ich auch zu Hause bleiben können. Dann du musst das Interesse wecken durch das Ziel, das du kommunizierst. Ja, also ich denke, dieser Punkt, der ist verständlich soweit. Ich habe lange gebraucht damals, um diesen Punkt zu verstehen, bis ich einmal saß in einer Predigt von einem Bibelschullehrer. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass im Unterricht nicht gescheit erklärt wurde, was die Proposition ist, oder ob ich einfach noch nicht so weit war, um das zu verstehen, kann auch sein. Ich will niemandem die Schuld geben, aber was mir geholfen hat, ich saß in einer Predigt Und dann wurde dieses Ziel plötzlich genannt, das wurde im Psalm ausgelegt. Das Ziel wurde genannt und die Gliederungspunkte wurden genannt. Und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Das war so einleuchtend, so hilfreich, so ermutigend für mich, dass ich verstanden habe, das ist so enorm wichtig, den Leuten zu zeigen, hey, wohin geht's eigentlich und wie wollen wir dieses Ziel erreichen? Also arbeitet viel an der Proposition. Nachdem wir die Logik und Struktur einer Predigt betrachtet haben, die Gliederung und die Proposition, möchten wir nun im vierten und letzten Punkt auf die drei Teile der Predigt näher eingehen. Einleitung, Hauptteil und Schluss. Also wenn wir wieder den Vergleich eines Flugzeugs nehmen, dann ist der Start und die Landung eines Fluges das Entscheidendste. Also dort, wenn irgendwie was schief geht, meistens entweder beim Start oder bei der Landung. Beim Flug selber kann auch was passieren, aber ganz wenig. Und so ist es auch bei der Predigt. Die Einleitung, der Start und auch der Schluss, das Ende, die Landung, die müssen sauber sein. Der Flug selbst auch, aber ich denke, wenn du einen guten Start hast, eine gute Einleitung, die Leute gepackt hast, dann werden sie auch mitfliegen und dann musst du nur noch darauf achten, dass du noch eine saubere Landung hinkriegst und dann sind dir deine Passagiere von Herzen dankbar. Und so denke ich, dass es diese drei Hauptelemente in einer Predigt geben muss, eine Einleitung, ein Hauptteil und ein Schluss. So möchten wir auf diese drei Punkte nun eingehen und jedes Element betrachten und beobachten, worauf es hier zu achten gilt. Lass uns zum einen die Einleitung der Predigt betrachten. Die Einleitung. Ich denke, die Einleitung ist der entscheidendste Punkt, ob deine Zuhörer deiner Ausführung weiter folgen werden oder nicht. Wenn du in deiner Einleitung weder das Interesse wächst, noch aufzeigst, wohin du mit den Leuten willst und nicht zeigst, wie du das erreichen willst, dann wird es schwierig, dass sie dir auch weiterhin folgen. Und deswegen ist die Einleitung wirklich wichtig und du solltest großen Wert und viel Mühe dafür verwenden, eine gute Einleitung zu erarbeiten. Albert Martin hilft uns dabei zu verstehen, wozu eine Einleitung notwendig ist. Er schreibt: Die Einleitung einer Predigt erfüllt mehrere wichtige Aufgaben. Vor allem bereitet sie den Boden für die zentrale Botschaft, die folgen wird. Sie ist gewissermaßen der Johannes der Täufer ihrer Predigt. Sie bahnt den Weg für den Herrn, von dem wir glauben, dass er in rettender Gnade und Barmherzigkeit mitten unter seinen Leuchtern wandelt, während wir sein Wort auslegen. Also die Einleitung ist der Johannes der Täufer. Sie bereitet den Weg vor für das, was kommen soll. Lasst mich auf einige relevante Aspekte der Einleitung eingehen. Erstens das Ziel und Aspekte einer guten Einleitung. Was ist das Ziel mit meiner Einleitung? Welche Aspekte gilt es zu beachten? Ich möchte hier 5 Dinge nennen. Das erste ist, durch deine Einleitung musst du das Interesse deiner Zuhörer wecken. Das Interesse der Zuhörer muss geweckt werden. Darauf musst du achten. Richard Mayhew sagt hierzu, wenn ein Prediger es nicht schafft, die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer durch eine packende Einleitung zu gewinnen, dann hat er sie wahrscheinlich für den Rest der Predigt verloren. Und so ist es wirklich wichtig, dass wir darauf achten, packend, gewinnend und interessant die Einleitung so zu gestalten, dass die Leute uns weiterhin zuhören wollen. Jeder Satz in deiner Einleitung muss eine gewisse Relevanz haben und den Nagel immer mehr auf den Kopf treffen, sodass der Nagel ganz eingeschlagen wird. Dabei ist es hilfreich, das haben wir gelernt und es ist tatsächlich so, dass es, auch wenn du vielleicht nicht der Freund bist, deine Predigt ganz auszuschreiben, ist es doch hilfreich, die Einleitung und den Schluss ganz auszuschreiben, dass wirklich jeder Satz trifft. Zweitens, in deiner Einleitung musst du auf die geistliche Not deiner Zuhörer eingehen. Das ist auch enorm wichtig. Du musst nicht nur das Interesse wecken, sondern du musst auf die geistliche Not der Zuhörer eingehen. Du musst es schaffen, deinen Zuhörern in der Einleitung aufzuzeigen, dass dieser Text, über den du jetzt predigst, ganz persönlich etwas mit ihnen zu tun hat. Du musst ihnen aufzeigen, wieso sie dir zuhören, wieso sie diesen Text hören sollten, was dieser Text mit ihnen persönlich, mit ihrem geistlichen Leben zu tun hat. Wenn der Text Trost spendet, dann musst du in der Einleitung darauf eingehen, dass wir alle den Trost dieses Textes in Anspruch nehmen müssen. Wenn der Text auf Sünde eingeht, musst du in der Einleitung aufzeigen, dass wir alle mit dieser Sünde zu kämpfen haben. Wenn der Text voller Hoffnung ist, dann musst du in der Predigt und in deiner Einleitung die Verzweifelnden ermutigen. Also geh auf die geistlichen Bedürfnisse ein, deiner Zuhörer in Bezug auf den Text, dass sie die Relevanz verstehen, weshalb dieser Text mit ihnen persönlich etwas zu tun hat. Ein dritter Punkt, deine Einführung sollte zum Hauptthema der Predigt führen. Das heißt, in deiner Einleitung solltest du bereits aufzeigen, worauf du mit dieser Predigt hinziehst und worauf du in dieser Predigt eingehen wirst. Die Zuhörer müssen bereits in der Einleitung verstehen, was im Rest der Predigt auf sie zukommt. Und das geschieht im besten Fall, wenn wir das Ziel benennen und die Gliederungspunkte benennen, wie ich schon sagte. Albert Martin sagt hierzu nochmals ganz hilfreich: Die Einleitung lässt sich durch verschiedene Analogien veranschaulichen. Sie kann mit einer Vorspeise verglichen werden. Eine Vorspeise weckt unseren Appetit auf das Hauptgericht, das wir als Hauptgang erwarten. Sie regt unsere Verdauungssäfte an und bereitet uns auf das Kommende vor. So ist die Einleitung. Sie bereitet uns auf die Hauptspeise vor. Mache deinen Zuhörern also Appetit, rege die geistlichen Verdauungssäfte an, dass sie gespannt zuhören wollen, was im Hauptteil auf sie zukommt. Und dann ein vierter Punkt, deine Einleitung sollte nicht zu lang sein. Hier sollte man auch kein Gesetz draus machen, aber wir sollten darauf achten, dass unsere Einleitung nicht allzu lange ist. Also wenn du nach 15 Minuten immer noch bei deiner Einleitung bist, das Ziel nicht genannt hast und die Gliederungspunkte nicht genannt hast, dann kann man sich irgendwann mal denken, sag mal, sind wir immer noch auf der Startbahn? Wann geht's denn eigentlich los? Flug hat ein bisschen Verspätung. Müssen wir noch eine halbe Stunde warten, bis es losgeht? Oder wann fliegen wir endlich so? Also achte darauf, dass die Einleitung nicht zu lange geht. Versuche, schnell auf den Punkt zu kommen. Und ein letzter Punkt, was die Einleitung, worauf wir achten sollen, ist, was du in deiner Einleitung versprichst, solltest du auch halten. Was du versprichst, solltest du auch halten. Ich habe es immer wieder erlebt, tatsächlich, dass es eine packende Einleitung gab. Und interessant, aber diese Einleitung hatte absolut nichts mehr mit dem Rest der Predigt zu tun. Und das war dann teilweise verwirrend für mich, wo ich mir dachte, okay, was hatte denn jetzt die Einleitung mit dem zu tun, was der Text jetzt sagt? Und so kannst du die Aufmerksamkeit der Zuhörer zwar holen mit einer packenden Einleitung, aber wenn die Einleitung später nichts mehr mit dem Text zu tun hat, dann bist du verwirrt. Und deswegen halte, was du versprichst. Wenn du etwas in deiner Einleitung sagst, wenn du auf etwas hinaus willst, dann achte darauf, dass du dein Versprechen hältst, dass du kein Lügner bist, sondern dass du tust, was du gesagt hast. Haddon Robertson schreibt hierzu: Eine Einleitung sollte nicht mehr versprechen, als nachher auch kommt. Sonst wirkt es wie eine Kanone, die abgefeuert wird, um eine Erbse zu treffen. Sensationelle Einleitungen zu mittelmäßigen Predigten sind wie gebrochene Versprechen und das Publikum fühlt sich betrogen, weil der Prediger es versäumt, die in der Einleitung angesprochenen Fragen auch wirklich anzugehen. Also dann lieber keine Einleitung, direkt auf den Text gehen, als eine Einleitung und dann nicht halten, was du versprochen hast. Ja, das waren ein paar hilfreiche Aspekte. Und nun möchte ich im zweiten Punkt zur Einleitung auf mögliche Varianten eingehen. Mögliche Varianten für eine packende Einleitung. Auch hier möchte ich ganz kurz 5 Dinge nennen, die dir helfen können, wie du eine Einleitung aufbauen kannst. Auch hier hat der Prediger jegliche Freiheiten, aber diese Dinge sind einfach hilfreich. Erstens kannst du in deiner Einleitung Geschichten oder Illustrationen verwenden, ja. Geschichten sind manchmal sehr hilfreich, um das Hauptthema der Predigt zu beleuchten oder hinzuführen. Auch Geschichten aus der Kirchengeschichte, Geschichten aus der Weltgeschichte können hinzugezogen werden, wenn sie passend sind für den Hauptgedanken der Predigt. Manchmal habe ich auch schon Entstehungsgeschichten von gewissen Liedern verwendet, die hilfreich waren für das Thema. Also was auch immer, welche Illustrationen oder Geschichten passend sind, die wecken das Interesse der Zuhörer. Eine zweite Variante, du kannst deine Einleitung mit einer Frage beginnen. Das ist auch ganz hilfreich. Fragen lösen enorme Prozesse im Gehirn eines Menschen aus. Durch eine Frage wird das Denkzentrum der Zuhörer angeregt, wodurch das Gehirn sofort beginnt, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Also du wächst das Interesse durch eine Frage in den Leuten und dadurch auch gleichzeitig Neugierde, dass sie gespannt drauf sind. Okay, der hat mir eine Frage gestellt, ich würde sie so beantworten, wie beantwortet er sie? Und du hast die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer und ihre Konzentration. Also eine tiefe, gute Frage zu Beginn deiner Predigt ist eine hilfreiche Methode. Drittens kannst du in deiner Einleitung auf aktuelle Zeitgeschehen eingehen. Das ist auch manchmal ganz schön hilfreich, wenn irgendwas vorgefallen ist in der vergangenen Woche, in den Medien, in der Politik oder generell Zeitgeschehnisse, wo alle das mitbekommen haben, dann kannst du darauf Bezug nehmen, wenn es passend ist für deine Predigt und du hast die Leute und ihre Aufmerksamkeit für dich gewonnen. Viertens kannst du in deiner Einleitung auf Statistiken eingehen. Auch das ist hilfreich, je nachdem, was für ein Thema du behandelst. Wenn es da gewisse Statistiken gibt, kannst du darauf eingehen. Auch eine Statistik ist wie eine Frage. Durch eine Statistik beginnen gewisse Prozesse im Gehirn, wodurch man beginnt zu arbeiten und nachzudenken und sich Fragen zu stellen. Und das ist hilfreich. Oder auch fünftens kannst du deine Einleitung mit einer Wiederholung und Zusammenfassung der letzten Predigt beginnen. Ich denke, das ist eine Sache, die man durchaus meistens praktiziert, vor allem, wenn du mit deiner Predigt aufbaust auf das, was vorher im Text gesagt worden ist. Und so kannst du dann zurückgreifen und erklären, worum ging es in der letzten Predigt, worum ging es im letzten Abschnitt, und zeigst auf, worum es jetzt gehen soll. Aber wenn du das tust, dann musst du trotzdem darauf achten, dass du in dieser Einleitung auf die geistliche Not eingehst und gewisserweise das Interesse dennoch wächst von deinen Zuhörern, ja. Und das sind so gewisse Dinge, auf die du achten kannst, wenn du eine Einleitung aufbauen willst. Lass uns auf den zweiten Bereich einer Predigt eingehen, auf den Hauptteil, der Hauptteil der Predigt. Auch hier möchte ich ganz kurz auf das Ziel oder auf die Funktion des Hauptteils der Predigt eingehen. Und dann gehen wir noch zum Schluss. Ich denke, mit deinem Hauptteil musst du mindestens drei Ziele verfolgen. Erstens solltest du den Text, den du auslegst in dem Hauptteil, erklären. Zweitens solltest du den Text veranschaulichen und drittens solltest du den Text anwenden. Ich denke, diese drei Bereiche müssen im Hauptteil enthalten sein. Text erklären, Text veranschaulichen, Text anwenden. Lass mich hier ganz kurz diese drei Dinge beleuchten. Den Text erklären bedeutet, Exegese zu betreiben. Das heißt, du präsentierst den Leuten nun das, was du in deinem Studierzimmer erarbeitet hast, durch hermeneutische Prinzipien und exegetische Arbeit. Das heißt, du erklärst die einzelnen Wörter, den grammatikalischen Hintergrund, den historischen Hintergrund. Du erklärst vielleicht auch gewisse kulturelle Dinge und bildest die Brücke auf die Gegenwart. Du gehst auf die einzelnen Sätze ein, auf den ganzen Abschnitt. Du behandelst den Kontext, den Kontext des Buches und den Kontext der Bibel. Du gehst auf den Autor, auf die Empfänger, auf den Hauptgedanken ein und so weiter und so fort. Also du betreibst exegetische Arbeit. Du präsentierst praktisch das, was du erarbeitet hast, das, was du in der Küche gekocht hast. Also du erklärst den Text. Das ist enorm wichtig. Wenn du das getan hast, dann solltest du den Text aber auch veranschaulichen. Also du solltest den Text nicht nur trocken und stumpf exegetisch erklären, sondern auch in solch einer Weise veranschaulichen, dass es greifbar, dass es logisch, dass es nachvollziehbar ist für die Zuhörer. Also veranschauliche den Text. Wie kannst du das tun? Unter anderem, indem du Parallelstellen verwendest, welche diese biblische Wahrheit, die du hier exegetisch ausgearbeitet hast, nochmal belegt und bestätigt, also durch eine Parallelstelle. aber auch indem du Illustrationen verwendest, wo schwierige Wahrheiten vielleicht ganz einfach durch eine Illustration verdeutlicht werden. Darauf werden wir in einer anderen Lektion nochmal eingehen. Verwende aber auch, was sehr hilfreich ist, Beispiele aus der Bibel von Männern und von Frauen, welche diese Wahrheiten verdeutlichen. Also veranschauliche diese Wahrheit durch biblische Beispiele. Hilfreich ist es auch, wenn man gewisse Wahrheiten veranschaulicht durch Beispiele aus der Kirchengeschichte, wenn es bei den Reformatoren, Puritanern oder sonstigen Zeitepochen gewisse Dinge gibt, die diese Wahrheit illustrieren, dann verwende dieses Beispiel und veranschauliche den Text. Es kann aber auch sein oder hilfreich sein, den Text zu veranschaulichen durch persönliche Beispiele aus deinem eigenen Leben, wie du diese Dinge erlebt hast und was Gott hier gewirkt hat. Und so bleibt dieser Text nicht einfach nur irgendwie theoretisch erklärt, sondern ganz praktisch auch veranschaulicht. Und wenn das geschehen ist, dann sollten wir auch darauf achten, den Text anzuwenden. Also wir erklären ihn, wir veranschaulichen ihn und schließlich wenden wir ihn an. Wir sind auf die Anwendung in einer anderen Lektion schon näher eingegangen, worauf es hier zu achten gilt. Deswegen möchte ich hier nicht sonderlich viel Zeit verwenden, aber vielleicht ein Punkt, wo immer wieder auch eine Frage aufkommt, auch selbst bei mir, aber vielleicht auch bei euch. Wann sollte man denn Anwendung bringen? Also sollte man Anwendung direkt bringen? Ich erkläre eine Wahrheit und hau dann gleich eine Anwendung raus, oder kommt die Anwendung erst, ich erkläre die Wahrheit und dann am Ende des Punktes, bevor ich zum nächsten Punkt gehe, kommt dann die Anwendung, oder erkläre ich die ganze Wahrheit und gehe durch meine Punkte und komme dann am Ende zu einer Anwendung? Und so stellt sich die Frage, wann und wie soll ich die Anwendung bringen? Und meine Antwort lautet, so wie es dir aufs Herz gelegt wird. Also ich denke, ich finde es enorm hilfreich, wenn zuerst die Wahrheit erklärt wird, sauber erklärt wird, veranschaulicht wird, dass es logisch Sinn macht, und dann kommt die Anwendung und haut diese Wahrheit in dein Herz hinein. Das heißt, am besten am Ende des Punktes, du hast alles erklärt und jetzt rundest du diese Wahrheit ab mit einem Satz und sagst, und das haben wir nun gelernt und das bedeutet es für dich. Und dann haust du die Anwendung raus. Manchmal ist es auch ganz hilfreich, ganz zum Schluss einfach ein paar Punkte zu nennen. Was hat diese Predigt, diese ganze Predigt jetzt für eine Wahrheit beinhaltet und wie wenden wir diese Wahrheit jetzt auf uns persönlich an? Also ich denke, da muss jeder für sich den Weg finden. Und manchmal ist es auch so, dass der Geist Gottes es gibt, dass du predigst und dann haust du plötzlich eine Anwendung raus, mit der du selber gar nicht gerechnet hast, die nicht in deinem Skript steht. Es ist gut, sich über Anwendung Gedanken zu machen. Das ist eines der schwierigsten Teile für mich bei der Predigtvorbereitung. Aber wann und wie du die Anwendung bringst, ist dir überlassen. Es muss aber nachvollziehbar sein. So, das ist der Hauptteil der Predigt, der größte und längste Teil, wo du exegetische Arbeit betreibst, wo du veranschaulichst und anwendest. Und jetzt der Schluss der Predigt. Der Schluss ist genau wie die Einleitung enorm wichtig, weshalb wir auch hier viel Zeit verwenden sollten, nicht irgendwie einen Sturzflug zu machen und irgendwie ganz holprig zu landen, dass die Räder abbrechen oder das Flugzeug anfängt zu brennen oder sowas, sondern dass wir sauber landen, ganz sachte, dass wir dann auch wirklich am Ende applaudieren können, den Piloten, und sagen können, saubere Landung. Auch hier möchte ich ganz kurz auf die Notwendigkeit für einen guten Schluss eingehen und dann auf die Aspekte eines guten Schlusses. Wieso ist es notwendig, einen guten Schluss zu bringen? Ich möchte wieder Haddon Robinson zitieren. Der Sinn des Schlusses ist, eine Predigt mit Schlussfolgerungen abzuschließen und nicht abzubrechen. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass irgendwie die Predigt zu Ende war und man denkt sich, wieso ist die jetzt schon zu Ende? Also wo war denn der Schluss? Also wir wollen sie nicht abbrechen. Er sagt weiter, es sollte mehr sein als das Befreien aus einer misslichen Situation. Gott helfe uns, im Licht dieser großen Wahrheit zu leben. Es sollte mehr sein als die Aufforderung zum Gebet, bei dem der Prediger sich wegschleichen kann, wie keiner es sieht. Der Schluss sollte das Gefühl vermitteln, dass die Sache wirklich abgeschlossen und auf den Punkt gebracht worden ist. Wie ein Rechtsanwalt muss auch der Prediger von seinen Zuhörern eine Entscheidung erwarten. Denn die Zuhörer sollten nun das Predigtthema vollständig erfassen können und zum Schluss wissen, wozu Gott sie ruft. Der Schluss soll so zum Endschluss führen. Direkt oder indirekt beantwortet also der Schluss die Frage nach den Konsequenzen des Gesagten. Und der Zuhörer wird dann die Frage beantworten müssen, bin ich zu diesen Konsequenzen bereit? Also der Schluss ist wirklich nur mal so ganz geballt. Das ist jetzt, was du mitnehmen sollst. Und jetzt musst du eine Reaktion liefern auf das, was du gehört hast. Ja. Ja, ich denke, hier muss man nicht mehr viel auf die Notwendigkeit des Schlusses eingehen. Das ist ein wichtiger Teil und da wollen wir viel, viel Zeit darauf verwenden. Und so möchte ich im zweiten Punkt beim Schluss auf einige Aspekte eingehen, wie wir einen guten Schluss ausarbeiten können. Und auch hier, ähnlich wie auch bei der Einleitung, erstens kann der Schluss in der Zusammenfassung des Gesagten bestehen. Also du kannst einfach nochmal deine Gliederungspunkte zusammenfassen und aufzeigen, nochmal ganz kurz, worauf du hier eingegangen bist und auch nochmal ganz kurz dann aufzeigen, was diese einzelnen Punkte von dem Zuhörer erwarten und dann einfach abschließen durch diese Zusammenfassung. Oder zweitens kannst du deine Predigt auch mit einer Illustration beenden. Also du kannst, wenn es eine gute und hilfreiche Illustration gibt, wo diese eine Wahrheit vermittelt wird, kannst du diese Illustration raushauen, dass es dann auch wirklich nochmal eindrücklich im Gedächtnis bleibt der Zuhörer. Aber auch wie bei einer Einleitung kannst du drittens deine Predigt mit passenden Fragen beenden. Also indem du jetzt diese Wahrheit vermittelt hast, kannst du jetzt ganz, also herausfordernde und auch provozierende Fragen stellen, die den Zuhörer ins Nachdenken anregen wird. Als Beispiel vielleicht predigst du über die Rolle des Ehemannes in Epheser 5 und dann kannst du Fragen stellen am Ende, wie zum Beispiel, wie sieht es bei dir persönlich aus? Sei ehrlich mit dir selbst, liebst du deine Frau in dieser Weise, wie Gottes Wort es dir heute gezeigt hat? Wurdest du heute von einer Sünde überführt? Strebst du danach, deiner Frau ein christusähnlicher Ehemann zu sein? Spiegelst du Christus in deiner Ehe wider? Flehe zu Gott, dass er dir hilft, in diesen Punkten ein besserer Ehemann zu werden. Also, das sind herausfordernde Fragen, die dann jeder Einzelne persönlich vor Gott beantworten muss. Und so kannst du dann deine Predigt abschließen. Viertens solltest du deine Predigt mit praktischen Anwendungen schließen. Ganz kurz und knapp nochmal aufzeigen, was dieser Text von dir, was Gott von dir fordert. Und fünftens und letztens solltest du in dem Schluss keine neuen Gedanken einbringen. Das war immer so witzig in der Bibelschule, das wurde uns eingeprägt, hey, landet und hebt nicht nochmal ab, sondern landet. Und dann haben die Leute, die uns gesagt haben, hey, wenn du sagst, wir kommen zum Schluss, dann komm auch zum Schluss, immer wieder gesagt in ihren Predigten, wir kommen jetzt zum Schluss, und die haben einfach weiter gepredigt. Also es waren keine sonderlich guten Vorbilder. Nicht alle von ihnen, aber ein paar. Aber das ist so. Wenn du sagst, wir kommen jetzt zum Schluss, entweder sagst du gar nicht, wir kommen jetzt zum Schluss, oder wenn du sagst, wir kommen jetzt zum Schluss, dann komm zum Schluss. Also bring keine neuen Gedanken auf, sondern beende die Predigt sauber. Und hier möchte ich vielleicht von George Zemeck nochmal zitieren, um diesen Punkt zu beenden, damit wir zum Schluss kommen. Auf der Grundlage der von Gott inspirierten Eigenschaften eines Textabschnittes muss jede Anstrengung unternommen werden, den Text selbst frei zu Wort kommen zu lassen. Vom Predigttitel über Einleitung, Argumentation und Hauptteil bis zum Abschluss darf die Aussage des Textes niemals abgeschwächt werden. Das ist unsere Aufgabe. Das waren die zwei Lektionen. Wir wollten lernen, wie erarbeiten wir einen Text und wie schreiben wir eine Predigt geordnet und gegliedert, damit der Hauptgedanke des Textes in der ganzen Präsentation nicht verloren geht, sondern erhalten bleibt. Und das ist viel Arbeit, aber es lohnt sich und möge der Herr uns allen beistehen in diesen Bereichen. Amen.